Analyse des Textes für eine Predigt, aber wir werden heute Morgen zügig anschauen, durcharbeiten, was wir gestern Abend durchgearbeitet hätten. Denn ich will irgendwie das, was wir gestern besprochen haben, abrunden anhand des zweiten Petrusbriefes. Wir haben einiges darüber nachgedacht. Wir haben wegen Zeitmangel einmal, ich habe es nicht einmal gewusst, aber eine praktische Übung ausfallen lassen, weil ich zu viel gewitzelt habe über Bibelübersetzungen und so weiter. Aber wir hätten den Schreibzweck und das Thema suchen sollen. Das haben wir nicht getan. Aber wir haben nachgedacht über den Gedankenfluss und über die Indizien, die Bindewörter uns geben können, über den Verlauf des Gedankenflusses, über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Satzgliedern. Und ich glaube zumindest, dass wir gesehen haben, das kann uns eine Hilfe sein. Ich meine, du brauchst es nicht in verschiedenen Farben betreiben und so schön schreiben und all das, aber wichtig wäre es, dass du im Laufe deines Studiums irgendwo nachgedacht hast, schriftlich, damit du das festhalten kannst, um für dich den Gedankenfluss zu verstehen. Dann haben wir geredet über einen Satzschaubild. Wir werden darauf zurückkommen. Aber heute wollen wir nachdenken darüber ganz kurz. Vielleicht ich lasse euch einen kleinen Einblick haben in meine Gedankenwelt, wie ich an die Sache rangehe, wie ich diese Prinzipien, einige von denen zumindest, anwende. Und ich mache es in Erzählungsform. Letztes Jahr haben wir eine Glaubenskonferenz gehabt, vorletztes Jahr. Und wir haben entschieden, den zweiten Petrusbrief zu betrachten. Und so ich habe gedacht, naja, ich möchte vorbereitet sein. Aber es gibt mehrere Wege, wie man vorbereiten kann. Man kann die anerkannte Literatur lesen. Es gibt ein paar gute Kommentare. Ich habe angeschaut William MacDonald und William Kelly. William Kelly hat ein sehr gutes Kommentar zu den Petrusbriefen. Und andere Bücher könnte man lesen und naja, je nachdem wie viel Zeit man hat, ist man dann in Form für die Wortbetrachtung vor den ganzen Leuten. Gell? Aber ich habe entschieden, weit voraus, ich werde das Buch studieren. Es war ein Vorteil einerseits und ein Nachteil andererseits. Ein Buch in den Griff zu nehmen, wie wir geredet haben, ist ein Projekt. Wir sollen ständig lesen in der Bibel, aber ein Buch wirklich in den Griff zu nehmen und auf den Grund zu gehen, für sich, was das Argument ist, ist mehr Arbeit als Kommentare zu lesen. Wirklich viel mehr Arbeit. So ich habe dann begonnen zu lesen und zu lesen und zu lesen. Und natürlich habe ich nicht im Rahmen einer Glaubenskonferenz vortragen können, was ich da gefunden habe, nur abschnittweise, auszugsweise. Aber als ich las, war ich zuerst aus, wie eine Katze auf eine Maus, um den Schreibzweck zu finden. Und das war nicht schwer, das habt ihr gestern gesagt. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 1. Der Schreibzweck des Buches, warum ist es geschrieben? Ein Hinweis für die Botschaft und auch für die Botschaft und besonders ja für die Absicht des Schreibers und für die Absicht Gottes, das Telos des Buches. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eurer lauter Gesinnung aufwecken, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Heilendes durch die Apostel. Es war eine Erinnerung an das, was die Apostel des Herrn und die Propheten geschrieben hatten. Petrus will festnageln in den Denken der Geschwister etwas, was sie schon wissen sollen. Das ist der Schreibzweck. Und dann dachte ich, hoppla, das habe ich woanders gelesen. Und so ich schaute zurück im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 12. Petrus ist ein guter Pädagoge. Er war nicht der klügste Apostel laut seinen Aussagen, aber wirklich Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Er will, dass wir verstehen, warum er dieses Buch geschrieben hat. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern. Eine andere Erinnerung. Wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid, ich halte es für recht, aber für recht. Solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht. Wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat, ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschiede imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen, eine Erinnerung. Und dann ist die Rede von dem Zeugnis der Apostel. Keine Fabelgeschichten, das Zeugnis der Augenzeugen. Und dann von dem bestätigenden Zeugnis der alttestamentlichen Propheten. Ich dachte, meine Güte, er hat sich wiederholt. Petrus ist bekannt für seine Wiederholung. Er sagt, Leute, schau mal, ich habe euch immer wieder diese Dinge gesagt. Ich hoffe, es ist euch nicht langweilig gewesen, über die Grundlagen zu reden. Aber jetzt weiß ich, ich werde sterben. Und weil ich sterben werde, ich mache es schriftlich, damit ihr es nicht vergessen könnt. Und das ist ein guter Grund für schriftlichen Dienst. Und erinnert sie wiederum an das Zeugnis der Apostel, das Zeugnis der Propheten, genau wie in Kapitel 3. Dr. Hoppler, das ist interessant, das möchte ich nicht vergessen. Und da die Chinesen recht hatten, vor tausenden von Jahren, dass die schwächste Tinte stärker ist als das stärkste Gedächtnis, ich habe es niedergeschrieben. Okay? Ich habe eine Akt daheim. Auf jedes Buch, das ich studiert habe, und alle meine Gedanken sind dort eingetragen. Dann habe ich das Buch gelesen. Verschiedene Begriffe sind mir groß geworden. Ich habe gedacht, ich muss mehr nachdenken über die Erkenntnis des Herrn. Ein Begriff, der immer wieder im ersten Teil des Briefes vorkommt, auch im mittleren Teil und am Ende des Briefes. Das ist ein wichtiger Begriff offensichtlich. Gottseligkeit. Solche Begriffe habe ich mir notiert, wo ich mehr Gedanken machen wollte. Und dann habe ich bemerkt, dass das Grußwort außerordentlich ist. Und das Außerordentliche an dem Grußwort ist die Vermehrung der Gnade in der Erkenntnis des Herrn. Hängt zusammen mit Erkenntnis des Herrn, etwas, was ich bemerkt hatte. Und dann bemerkte ich, dass das Schlusswort ist fast ein Echo von dem Grußwort. Jetzt Wachstum in Gnade in der Erkenntnis unseres Herrn. Und ich habe geahnt, hoppla, hier haben wir ein Chiasmus, wie wir gesagt haben, vor ein paar Tagen. Dass der Schwanz und die Nase irgendwie einander widerspiegeln. Er war wie ein, wie soll man es sagen, wie heißt dieses französische Gebet Croissant? Weißt du? Ja, wie du das sagst, du, ich Französisch, ich bin durchgeflogen. Tatsächlich. Jedenfalls. Das ist eine gewisse Gegenüberstellung, ein Kreuz. Artige Struktur gibt. Und ich dachte an den Schreibzweck und an den Schreibzweck in Kapitel 1. Sie waren so ähnlich. Es schien mir, dass es einen Abschnitt gibt, Kapitel 1 bis 11, mit einem deutlichen Wende bei Vers 12, das habe ich notiert. Und dann eine deutliche Wende, natürlich verbunden, es gibt Propheten, inspiriert von Gott, und es gibt falsche Propheten und falsche Lehrer, Man denkt zurück an die falsche Propheten und vorwärts an die falsche Lehrer. Es ist eine Fortsetzung des Gedankenganges, aber irgendein anderes Thema ist hier. Das ist ein ganz anderes Thema. Ihr Lehrer und ihr Lehrer, von vorne bis hinten. Und ich dachte, könnte es sein, dass diese Erinnerung mit dieser Erinnerung irgendwie in Verhältnis zueinander stehen in einer Struktur? Und ich habe so viele Entwürfe geschrieben, Gritzi Grassi, auf verschiedene Zettel, etwa so grob. Ich habe es deswegen grob geschrieben heute, weil ich grob schreibe und ich denke nach und ich wurschtle herum. Ihr sollt jetzt meinen Schreibtisch daheim sehen. Es sieht aus wie eine Explosion im zweiten Timotheusbrief. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Was haben sie verkündigt? Was war ihre wesentliche Kernbotschaft? Die Macht und Parousia des Herrn. Habe fast ein Herzkasperl gehabt. Denn hier, was haben die Spötter verleugnet? Die Parousia des Herrn. Und jetzt bin ich nervös. Das sind die Zeiten, wo ich meine Bibel zumache und gehe auf meine Knie. Ich sage, Herr, du hast mir was gegeben. Und ich weiß, der Herr hat mir was gegeben. Das habe ich nicht gesehen bei William Kelly. Das habe ich nicht gesehen bei William McDonald. Das habe ich auch nicht gesehen in der Wuppertaler Dingsbums. Und weißt du, das Blut, dann geht's, gell? Und man sucht und man ist begeistert in Bibelstudium, ist manchmal sehr viel Schweiß. Und dann der Herr gibt einen etwas. Und dann hat man Energie weiterzugeben. So, ich habe gesehen, naja, was ist die Hauptbotschaft hier? Ja, eine Rettungsaktion. Rettung aus der Welt, Gleichförmigkeit zu Gottes Natur, der Prozess von einem Leben in Gottseligkeit. Wieso? Motiviert von einem ewigen Reich. Und so, ich habe dieses Mal ganz bewusst jetzt, ganz bewusst, nicht zufällig in Deckung geschaut, was steht hier. Seht ihr, meine Struktur jetzt ist mein Führer. Und was entdecke ich? Ein Wandel in Gottseligkeit im Hinblick auf einen neuen Himmel und neue Erde. Aber ich bin noch lange nicht daheim. Ich bin weit davon, denn ich habe hier ein großes Problem. Ich habe alle möglichen Strukturen versucht. Ich habe es so versucht. Ich habe eine Viererstruktur gehabt, wo ich hier ein Schlusswort hier, ein Grußwort hier hat, und hier ein Schlusswort, und hier ein Wandel, oder ein Leben in Gottseligkeit, und hier ein Wandel. Und wie habe ich das gehabt? Nein, ich habe alles gehabt. Ich vergesse, ich habe so viele Entwürfe gehabt. Denn mein Problem, ich habe leider meine Notizen über 2. Petrus nicht bei mir. Was habe ich jetzt gemacht? Technische Probleme. Und früher oder später habe ich gesehen, ist ein Chiasmus. Ich habe einen Freund von mir angerufen, der auch die Bibel so studiert. Ich habe aber eine Stunde geredet, international. Und ich habe ihn 2. Petrus gelehrt. Und er war begeistert. Er sagte, das habe ich auch zum Teil gesehen. Aber hast du den mittleren Teil verstanden? Ich sagte, das ist mein Problem, John. Und er sagte, überleg mal, die Irrlehrer sind zuerst ist eine Beschreibung ihrer Tätigkeit und dann eine Beschreibung ihres Redens. Ich sagte, ich habe es. Und dann haben wir gearbeitet, nach einer Stunde international Telefonat, aber das war mir wichtig. Aber du rufst nicht an, bis du soweit bist. Wir tauschen aus und wir Ich bin dabei, einen langen Brief zu schreiben und alles zu diktieren, was ich weiß über den zweiten Timotheusbrief zu einem Bruder, und ich warte dann auf seine Antwort. Okay? Wir sind dabei, was ich nenne Pioneer Thinking. Und wenn du zurückdenkst in der Brüderbewegung und du liest die Briefe von Darby, er wird sagen, wir waren in Genf und wir waren zusammen für 10 Tage und wir haben Timotheusbrief gemacht. Und er meint nicht eine Wortbetrachtung. Er meint, eine kleine Gruppe von Brüdern haben gearbeitet durch Timotheusbrief. Und das war Pioneer Thinking. So ein bisschen Pionier denken. Habe ich begonnen zu sehen, mehr und mehr, eine Bestätigung, dass wir ein Chiasmus haben, zuerst das Themenangabe durch das Grußwort, Vermehrung der Gnade durch die Kenntnisse des Herrn und dann das Echo am Ende. Dann habe ich gesehen, dieser erste Abschnitt ist tatsächlich widerspiegelt hier, nicht wiederholt, eine ganz perfekte Wiederholung. Er war wie nicht identische Zwillinge. Und dann, dieser Abschnitt widerspiegelt hier, und dann sogar eine Widerspiegelung der ersten Hälfte des dritten Abschnitts in der zweiten Hälfte. Und so war es. Das war die Struktur. Aber was hat das für eine Bedeutung? Jetzt beginne ich erst. Schön. Okay. Vorher grüezi grazi.
Wie viel Zeit hast du bisher aufgewendet? In dem Stadium?
3 Wochen. 3 Wochen jeden Tag. Eine Stunde, 1,5 Stunden. Ja, aber das, weißt du, ich fing an von nichts. Nichts. Meine Kenntnis von 2. Petrus war Vers 1, 20, 21. Weißt du, was ich meine? Ich hatte viel über die Sau nachgedacht und über den Hund. Denn die jungen Gläubige, die fragen immer wegen der Sau, ob sie verloren gehen und so weiter. Ich hatte so gedacht über den 2. Petrusbrief, aber jetzt studiere ich. Und weißt du, was passiert ist, dass man lebt in einem Buch. Man lebt in einem Buch. Man denkt in dem Buch. Ich wache auf in der Nacht, ich denke an das Buch. Und da kommen die Gedanken und da kann man wirklich lernen. Okay, ich habe im Wesentlichen einfach meine stille Zeit hier verbracht. Für ein paar Wochen. Und dann war ich so weit. Aber viel weiter. Denn ich konnte viel mehr zum Inhalt sagen, als ich sage heute. Viel mehr. Vermehrung in der Gnade durch die wahre Erkenntnis des Herrn. Er sagte uns schon, wovon er reden will. Wir haben schon das erste Kapitel besprochen. Gottes Beitrag zu einem gottseligen Leben im Hinblick auf das ewige Reich. Gott hat uns alles gegeben in der Erkenntnis des Herrn. Und das ist, wo Detlef Herrlichkeit und Tugend kommt. Und in den Verheißungen des Herrn. In der Erkenntnis des Herrn und in seinen Verheißungen hat uns alles gegeben, was wir brauchen, ihm wohlgefällig zu leben auf dieser Erde. Ich finde das so toll. Gott schickt dir nicht in die Drogerie für einen Gegenstand, der 10 Mark kostet, mit 8 Mark in deiner Hosentasche. Er gibt dir 10 Mark. Du hast alles, was du brauchst, für ihn zu leben. Es gibt kein "Ich kann es nicht". Alles. Und sein Ziel ist, dass wir Teilhaber werden an der göttlichen Natur und wir müssen die Welt entfliehen, diese verdorbenen Welt, angezogen von seiner Tugend und Herrlichkeit und größeren Verheißungen, als die Welt uns anbieten kann. Übrigens, habt ihr nicht bemerkt, die Welt hat Verheißungen. Die Irrlehrer haben Verheißungen. Oh, sie verheißen uns, sie versprechen uns Freiheit. Sind selber aber Sklaven. Aber Brüder, hier sind Verheißungen. Gottes Beitrag und meine Verantwortung, meine Antwort darauf, mein Beitrag Ich reiche reichlich da Fleiß in meinem christlichen Leben. Und ich habe Etappenziele zur Reife in Christus. Diese vier oder sieben Gespann, sieben Joch, in sieben Joch diese Tugenden, die angeführt sind. Und wenn das bei mir reichlich vorhanden ist, dann bin ich nicht fruchtlos. Brauche ich keine Probleme mit Heilsgewissheit. Bin ich ein fruchtbarer Christ mit Weitsicht, ich schaue und lebe im Hinblick auf den Eingang, den reichen Eingang, den mir darreicht in das ewige Reich. Aber die Frage taucht auf, na ja, Volker, das ist toll, was du da singst und was du da redest am offenen Abend, ja, ja, Jesus kommt und ewiges Reich und all das Ganze, aber wie weißt du, dass das Reich Tatsache ist? Wie weißt du, dass das Reich eine Wirklichkeit ist? Ist das nicht irgendwie ein Gehirn, ein Produkt deines Gehirnes und du bist ein Mensch mit hohen Idealen und du hast dir ein Reich erfunden? Ist das Reich wirklich? Oder lebst du im Hinblick auf eine Illusion? Ja, Petrus sagt, das wäre ein Problem, Gentlemen. Aber wir reden nicht über eine Fabel. Wir sind Augenzeugen von diesen Dingen. Wir verkündigten die Macht und die Parousia, die Ankunft und das Präsenz. Übrigens, dieses Wort Parousia ist wichtig. Es heißt, es kann ein Zeitpunkt sein, das Kommen des Herrn, die Wiederkunft des Herrn, ein punktuelles Ereignis und zugleich die Gegenwart darauf folgen. Wir sagen, die Oma kommt nächste Woche. Okay? Das ist das Ereignis. Und die Frage ist dann, wie lange bleibt sie, oder? Denn das Kommen des Omas hat zu tun mit einer Ankunft und mit einem Aufenthalt. Und dieses Wort Parousia hat die gleiche Bedeutung. Wir haben euch das verkündigt. Und das war nicht irgendwie ein Versuch, irgendwie Christus irgendwie mit göttlichen Eigenschaften zu versehen und die Geschichte ein bisschen zu verziehen mit Übertreibung. Leute, wir sind Augenzeugen. Und ich war nicht allein, sagt Petrus. Wir waren da. Und beachte seine drei Zeugnisse. Wir haben gehört. Wir haben gesehen. Und wir waren auf dem Heiligen Berg zusammen. Drei Menschen. Drei Zeugnisse zeigen. Und drei Zeugnisse. Das, was sie gesehen, das, was sie gehört, das, was sie räumlich erlebt hatten. Christus, der uns von seinem Kommen seines Reiches, von der Macht seines Reiches, von der Herrlichkeit seines Reiches erzählt hat, hat uns seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben Kleider gesehen, so weiß, wie niemand sie weiß machen kann. Das ist das gleiche Wort aus Markus Evangelium. Wir haben das erlebt, Leute. Darf ich einen Abstecher machen vom 2. Petrusbrief, einen kleinen Herzensabstecher? Ja, tust wieder mal auf meine Schulter. Inwiefern war die Verklärung auf dem Heiligen Berg, und das übrigens, Brüder, ist das Gipfelereignis von allen drei synoptischen Evangelien. Wenn du die Struktur anschaust, alles wird zu diesem Punkt, sowohl in Markus, als in Matthäus, als in Lukas. Und dann nachher, alles geht in eine bestimmte Richtung zum Kreuz. Inwiefern war die Verklärung eine Gewährleistung, dass Jesus tatsächlich leiblich kommt in seine Herrlichkeit, in seinem Reich? Zuerst einmal, es war eine übernatürliche Bestätigung seiner Worte. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es erleben, ihr werdet eine Vorschau haben. Und das ist eingetroffen. Das ist das Phänomen. Aber es gibt einen tieferen Grund vielleicht, Entschuldigung, mein Vorstellungsvermögen jetzt, als einen phänomenalen Grund. Es gibt einen anderen Grund. Und der Grund ist moralisch. Und das war der Grund, den Petrus angeführt hat in der Pfingstpredigt. Es war unmöglich, dass Gottes Heilige in dem Grab bleibt. Inwiefern? Gott schaut zurück und schaut gegenwärtig auf seinem Sohn. Seine Bereitschaft für uns zu sterben und sich dem Spott und Leiden auszusetzen. Und Gott kann sich nicht fassen. Der Petrus quaselt herum über Jesus. Oh, es ist gut, dass wir hier sind, sagte er, als er aufwachte. Und er wusste nicht, was er sagte, sagt der Text. Oh, das ist eine häufige Erscheinung in Brüderversammlungen. Einer wacht auf in der Bibelstunde und er wacht auf und auf einmal muss er was sagen. Und er weiß nicht, was er sagt. Hast du nie erlebt? Ein Reisebruder aus England schlief immer ein während der Verkündigung. Der andere Bruder auf Konferenzen. So in der großen Konferenz in Vancouver war ein Bruder, ein Kanadier, neben den bekannten Engländer. Und während der Predigt eines Bruders da vorne sagte, du, sie haben dich gebeten zu beten. Und er steht auf und mit lauter theatrischen Stimme, oh Herr, wir danken dir für dieses Wort. Und der Bruder war immer noch bei Predigen. Er wachte auf und wusste nicht, was er sagte. Gell? Aber er war geheilt, ich kann dir das sagen. Stell dir vor, in Dillenburg, wie das wäre. Okay, so er wachte auf und er wusste nicht, was er sagen sollte, aber Gottes Urteil. Bleiben in der Herrlichkeit, Petrus, du weißt wirklich nicht, was du sagst. O liebe Geschwister, was wäre es, wenn Jesus in der Herrlichkeit geblieben wäre? Was wäre es mit uns? Nein, die Propheten redeten von seinem, Mose und der Prophet redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Es musste gemacht werden. Und als sie schieden und als Jesus im Begriff war, den Berg der Herrlichkeit zu verlassen, um zum Kreuz zu gehen, schrie Gott aus den tiefen Abgründen seines Herzens, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und sie sahen Jesus allein. O Freunde, die Errichtung seines Reiches und die Verwirklichung seiner Absichten hängt nicht von Mose, hängt nicht von Elia, hängt nicht von Petrus, Johannes, Jakobus. Sie sahen den Einzigen in dem Universum, der diesen Plan verwirklichen konnte. Er war allein. Wir wissen, was wir meinen, wenn wir sagen, beim Brechen des Brotes, wir wollen Jesus alleine sehen heute. Aber das ist nicht, was der Text meint. Der Text meint, ist, dass die ganze Verantwortung für unsere Erlösung und für die Erfüllung von Gottes Absichten bei dem Kommen seines Reiches, alles ruht auf den Schultern dieses Mannes. Und ich möchte dir eine Frage stellen, eine moralische Frage. Der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden, mit Speichel an seinem Bart und einer Dornenkrone auf seinem Haupt, festgenagelt auf einem Kreuz, verspottet mit seinem Glauben an Gott. Sie haben all das, was heilig war in seiner Beziehung mit Gott, als zum Spott begriffen gemacht. Ah, du hast auf Gott vertraut. Ich möchte euch eine moralische Frage. Wenn es auf den Vater ankommt und auf das Vaterherz ankommt, hat diese Welt Jesus Christus zum letzten Mal gesehen? Mit Speichel an seinem Bart, in Schwachheit auf einem Kreuz. Nein. Es ist eine moralische Notwendigkeit, da er sich entäußert hat unending Form eines Menschen und wurde gehorsam bis zum Kreuz. Daher, lieber Bruder, daher wird die Welt ihn wieder sehen. Und dieses Mal nicht in Schmach. Es ist eine moralische Notwendigkeit. Sie werden ihn sehen in Herrlichkeit. Das ist gewaltig. Wisst ihr, es gibt nicht nur logische Argumente in der Bibel. Es gibt moralische Argumente. Und ich sage dir, es gibt etwas tiefer als Logik. Er wird kommen, Freunde. Und Petrus, wenn er bereit war zu sterben und in den letzten Momenten seines Lebens, er denkt an das, was er vertreten hat, was er geglaubt hat, was seine ganze Lebensgrundlage gewesen ist, seit 35 Jahren. Und er denkt zurück an ein Ereignis. Ich habe ihn gesehen. Nicht nur dieser gescheite Lehrer von Galiläa. Ich habe gesehen seine Herrlichkeit. Und ich habe gehört mit einer hörbaren Stimme aus der Schekine Herrlichkeit, die über der Bundeslade war. Ich habe gehört, der Gott, der redete zu Mose, was er sagte über diesen. Und ich war da. Und ich war nicht allein. Johannes hat es gesehen. Und Jakobus hat es gesehen. Und das war kein Traum. Und ich glaube, er kommt zurück. Aber das ist Logik, oder? Ist das ein... Wie wunderbar ist zu reden von ewigen Reichen, oder? Aber ist das eine Fabel? Die Frage nach der Wirklichkeit des ewigen Reiches. Wir haben euch verkündigt die Macht und Parousia des Herrn. Und wir haben einen Beweis, Geschwister, ein göttlicher Eingriff in der Uniformität der menschlichen Natur, die Verklärung Christi in Raum und Zeit. Ich komme darauf zurück. Und beachte, was er sagt. Wenn das nicht sicher wäre, haben wir etwas, wenn du den Text richtig liest, manchmal kehrt es um. Wir haben etwas noch sicherer als das, was wir erlebt haben. Und das ist das Alte Testament. Und selbst wenn es finster ist und ihr Lehrer sind hinter jedem Busch und in der Fußgängerzone du erlebst am Tag 50 ihr Lehrer und selbst Leute, die du vertraut hast, denen du vertraut hast, kehren sich ab von der Wahrheit. Denke an dieses Ding. Das prophetische Wort. In eurem Herzen denke an das prophetische Wort. Es ist wie ein Morgenstern, die Verheißung des kommenden Tages an einem finsteren Ort. Aber wenn wir solche herrliche Wahrheiten haben, können wir nicht erwarten, dass der Teufel einfach sagt, na ja, okay, ich ergebe mich. Der ist ein sehr guter Konkurrent. Das, was wir glauben, wird angegriffen von den Lehrern. Und wenn du die ersten drei Verse liest, ist das Leben und den Lebensstil der Lehrer da. Sie verleugnen den Gebieter, der sie erkauft hat. Ja, jeder Mensch ist erkauft, Freund. Jesu Tod, sagte er in Matthäus Kapitel 13, kaufte das ganze Feld. Er wollte den Schatz haben, aber er kaufte den ganzen Acker, die ganze Welt. Und obwohl Jesu Tod für sie ausgereicht hätte zu ihrem Heil, sie lehnen den einzigen Weg zum Heil ab. Und ihr Gericht ist sicher. Ihr Gericht zögert nicht. und ihr Verderben schlummert nicht. Und hier die Begründung, und hier eine Wende im Argument, denn wenn Gott Engel nicht verschonte, solche gesündigt hatten, und er führt viel Beispiele an von Gottes Gericht in der Vergangenheit. Das sichere Gericht der Irrlehre ist mit geschichtlichen Tatsachen, mit geschichtlichen Präzedenzfällen untermauert. Zuerst einmal die Engel, die gesündigt hatten in den Tagen Noahs, dann die das Gericht der damaligen Welt, die Welt der Gottlosen, Sodom und Gomorra und so weiter. Und bei zwei dieser Geschichten ist die Rede von einer Rettungsaktion aus der Welt. Man kann fast zurückdenken, zwanglässig an diese erste Abschnitt. Wie Noah aus der Welt in einer Arche herausgerettet wurde, wie der Engel die Hände von Lot und seiner Familie genommen hat und hat sie herausgerettet aus der verdammten Welt. Und so der Herr weiß, Vers 9, hier ist die Pointe der Geschichte, der Stachel wiederum ist im Schwanz. Der Herr weiß die Gottseligen, das ist unser Begriff, aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichtes. Oh, sie meinen, dass sie jetzt noch leben, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott mit ihnen nichts vorhat. Nein, sie werden aufbewahrt. Eben wie die Engel in Ketten jetzt aufbewahrt sind, eben wie die Menschen von Sodom ihr Gericht erwarten, die Irrlehrer, ihr Gericht ist sicher. Und diese vorübergehende Freiheit, die sie haben, ihren Sache zu verkündigen, ist es nur eine Aufbewahrung zum endgültigen Gericht. Besonders die solche Sünden begehen, die hier angeführt sind. Dann ist wiederum eine Beschreibung der Irrlehrer. Ich habe das zuerst bemerkt. Die Irrlehrer werden beschrieben, jetzt zum zweiten Mal. Wieso? Und dann habe ich bemerkt, wie oft das Wort lästern vorkommt. Ihr Tätigkeit wird wiederum beschrieben, aber dieses Mal ihr Reden ist im Vordergrund. Sie lästern, sie sind verwegen, ihr lästerndes Urteil, sie lästern das, was sie nicht wissen. Und so weiter. Und dann Vers 17. Die Verheißung der Irrlehrer und der Rückkehr der kaum Entflohenen. Hier ist die Rede immer wiederum von einer Flucht aus der Welt. Etwas, was uns begegnet ist in dem ersten Abschnitt, etwas, was wir hier bei Lot und Noah gesehen haben, und ein Fluchtversuch, der nicht gelungen ist. Menschen, die im Begriff waren, aus der Welt zu fliehen, aber sie haben es nicht vollständig gemacht. Sie sind kaum entflohen. Oder wie die Fußnote gesagt in der Unrevidierten. Kaum entflohen. Und ich möchte euch zeigen, wie Struktur mir hilft. Ich habe früher Erklärungen gehabt, und sie waren gut, und sie waren theologisch, und sie waren logisch. Aber jetzt habe ich eine verstärkte Argumentation für die Leute, die solche Stellen benutzen wollen, um zu zeigen, dass ein echter Wiedergeborener wieder verloren gehen kann. Sie sagen zum Beispiel, sie sagen hier, sie haben den Herrn erkannt. Durch die Erkenntnis des Herrn sind sie entflohen von der Welt. Und wie kannst du den Herrn erkennen, im Sinne von 2. Petrus, ohne gerettet zu sein? Sie haben den Weg der Gerechtigkeit erkannt. Und jetzt kehren sie um. Schau mal, hier ist einer, der gerettet war, hat sich bekehrt, und jetzt geht er zurück in die Welt. Auf der Oberfläche ist das ein guter Vers für diesen Lehrsatz. Aber überlegt hier, was Petrus in dem Zusammenhang schon gesagt hat, Wir schauen zuerst den Vers an, dann die literarische Struktur, den Zusammenhang und dann die literarische Struktur des ganzen Buches.
Die Irrlehrer haben sie etwas verheißen und durch ihre Verheißungen, durch ihre Irrlehrer, die verheißen eine, weißt du kannst glauben und auch das Leben genießen. Sei das ein Erfolgsevangelium oder was das Haupt sei. Und sie bringen sie ab von ihrer Erkenntnis des christlichen Glaubens. Beachte Folgendes. Sind sie gerettet? Was für eine Natur haben sie? Es geht in diesem Brief um die göttliche Natur, Freunde. Was für eine Natur haben Sie? Die Natur einer Sau. Die Natur eines Hundes. Der Hund damals war kein Haustier. Er lebte von dem, was er konnte. Er fraß Abfall und so weiter. Und sah mal, er erwischt eine zu lang gestorbene Katze. Und er frisst die Katze. Das macht ihm nichts aus, aber nach einer Zeit, dann weißt du, tief in seiner Eingeweide, diese Katze rebelliert gegen das sie in seinem Bauch ist. Und auf einmal, man erlebt das bei manchen Menschen, nicht wahr? Sünde ist widert sie so sehr an und sie sind so müde von ihren Sünden und sie wollen frei sein von Alkohol. Sie reden über das Evangelium, sie denken an ihr Alkoholismus oder sie denken an ihre Drogen oder ihre kaputte Ehe und ich bin müde von dem und ich möchte etwas haben. So ist es scheinbar ein neues Leben. Aber der Hund geht weg und am heute Nachmittag schaut er da. Was ist das? Und ein Hund denkt anders als wir. Wir haben die Hundesnatur nicht. Ich weiß nicht, das würde mir nie einfallen. Zurückzukommen zu dem, was mir so viel Mühe einmal gemacht hat. Aber der Hund tut es. Das ist seine Natur. Und die Sau? Das ist genommen. Ich glaube, ich habe es nicht hier aufgeschrieben. Ja, das ist genommen von einer syrischen Geschichte aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Ahikar erzählt von Mädchen, schönen Mädchen, sie haben gebadet und sie sind zurückgekommen vom öffentlichen Bad und sie haben so gut gerochen an ihre Ohrringe, gell, und weißt du, schöne Fetzen haben sie getragen. Und ein paar Säue waren da und haben die Mädchen gesehen und eine Sau hat sich erheben, hat sich gewaschen, hat einen Ring getan in ihre Nase und ist gegangen auf zwei Beine, wie ein Mädchen. Bis die Sau geschielt hat nach rechts und hat einen Haufen Dreck gesehen, eine Pfütze, gell? Und sie ist auf die Pfütze losgestürzt in ihr schöne Kleider. Wieso? Du kannst eine Sau waschen und sie ist schön. Unter Umständen riecht recht gut. Aber das erste Mal, dass sie in ihr Stall macht, sie wird es aussuchen und drin wälzen, denn sie hat die Natur einer Sau. Das ist unmittelbare Textumgebung. Das ist, was Petrus sagen will. Aber prüfen wir unsere Auslegung jetzt. Wie reagiert Lot, wenn im Dreck ist? Wenn ich das Alte Testament lesen würde, abgesehen von den Gebeten, wenn es Gerechte gibt, rette sie aus Sodom, hätte ich von seinem Lebensstil nicht gewusst, dass gerettet ist. 2. Petrus sagt mir das. Und 2. Petrus zeigt mir eine neue Natur. Beachte, wie so deutlich redet hier, Freunde. Kapitel 2. Und Vers 7. Und den gerechten Lot rettete,
der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn er unter ihnen wohnte gerechte Gequälte durch das, was er sah und hörte, Tag und Tag, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichtes. Hier ist ein Mann mit einer neuen Natur. Hier ist das, was passiert bei einem gerechten Menschen, wenn er in dem Sumpf ist. Und das kannst du wahrscheinlich aus deinem eigenen Erleben bestätigen. Wenn du eine Zeit lang in Sumpf gelebt hast, wie du das empfunden hast nach deiner Bekehrung. Mein Freund Gordy Strom sagte einmal, ich versuchte mit meinem ganzen Herzen ungläubig zu leben für 6 Monate und es ist nicht gegangen. Es ist nicht gegangen. Und was ist das Thema des Buches? Die neue Natur. Die göttliche Natur, sie hat schon in uns Raum gewonnen und Gott wird uns zur Vollkommenheit in Christo bringen. Es ist möglich, Kapitel 1, mit einer göttlichen Natur als erretteter Mensch, es ist möglich, trotz des großen Beitrages Gottes, dass er alles gegeben hat für meine Gottseligkeit, es ist möglich, kurzsichtig zu sein, blind zu sein und zu leben, als ob ich meine frühere Reinigung vergessen hätte. Es ist auch möglich, fleißig zu sein, mit Ausharren zu arbeiten und in meinem Glauben an eine neue Welt und an den Blick auf die neue Welt. Kennt ihr ein Beispiel in der Bibel? Lot war so kurzsichtig und blind, wie es nur geht. Er sah die wohlbewässerte Ebene von Sodom. Kurzsichtig. Diese Welt. Göttliche Verheißungen? Naja, glaube ich. Aber leben tue ich gemäß anderen Prinzipien. Kurzsichtig. Blind. Er verlor alles, was er hatte. Aber der Herr errettete. Er weiß den Gerechten zu retten von der Versuchung. Und sein Partner hier, Kapitel 3, Noah. Wenn du ein Beispiel willst von Fleiß mit Ausharren, gibt es kein besseres als Noah. Und er hat das getan im Hinblick, schau mal hier, auf eine neue Welt. Überleg das mal. Als Lot sich aufwachte in der Hülle von seinem Rausch und kommt langsam drauf, dass seine Töchter was gedreht haben. Er hat nichts. Er ist in Schande, kurzsichtig und alles ist verloren. Er war ein gerechter Mann, Freund. Aber überleg mal, wenn du denkst an Lot in der Hülle, überleg mal, Noah in der Arche. Und eines Tages öffnet Gott die Tür. Und Noah und Frau Noah schauen aus der Arche. Wow, das war eine Reise. Und was sehen sie? Eine neue Welt. Oh, was für ein Eingang in eine neue Welt. Glaubst du, könntest das predigen? Ich glaube schon. Über den Eingang in eine neue Welt. Die alte Welt ist vergangen. Die alte Welt ist gerichtet. Und jetzt eine ganz frische, nagelneue, gereinigte Welt. Du, der hat nicht vergessen, wovon er redet hier. Oder? Und seht ihr, wie Struktur helfen kann? Dann Die Frage nach der Wirklichkeit des Gerichtes. Wir haben so viel von Gericht geredet. Aber es wird eine Zeit kommen, nicht nur Lehrer, jetzt später. Gericht. Was meinst du? Wie lange sind wir hier auf dieser Erde? Wie viele Millionen Jahre? Alles ist so entstanden und geht nach gewissen Gesetzen. Wir wissen, wie schnell ein Gletscher unter diesen Umständen sich bewegt und wie lange es dauert für einen Berg, sich irgendwie zu verwandeln. Und du, wir wissen, wie es ist. Wo ist der, ist die Verheißung seines Kommens in Gericht? Und willentlich. In ihrer Ausbildung und willentlich in der ganzen gesellschaftlichen System, willentlich vergessen sie Indizien von einer Katastrophe, einer gewaltigen Katastrophe, einer Katastrophe der Welt durch seine Grundelemente, Wasser, und eine kommende Katastrophe durch sein Grundelement, durch Feuer. Wo ist die Verheißung seines Kommens? Und hier haben wir einen göttlichen Eingriff in die Uniformität der Natur in Raum und Zeit. Und wir denken zurück, Entschuldigung für meinen Begriff hier, an einen göttlichen Eingriff in die Uniformität der menschlichen Natur. Und das klingt ein bisschen hochgestochen, oder? Aber ich möchte dir fragen, wenn wir reden von Natur und wie Menschen leben, und du kennst dich selbst und du bist ein anständiger Kerl, wenn wir reden von Leben und von menschlicher Natur, was war Jesus Christus? War er Mensch? Ja. Und auf einmal zog Gott die Zeltpläne zurück. Man hat für ein paar Augenblicke gesehen, Jesus, wie er wirklich ist, Kleider so weiß, wie man sie nicht weiß machen kann. Es gibt keine Macht wie seine heilige Reinheit. Es gibt keine Herrlichkeit wie seine. Er glänzte wie die Sonne. Und wenn wir denken an die Rettungsaktion, Brüder und Brüder, unsere Schwester hat uns verlassen. Wenn wir denken an unsere Rettungsaktion, um göttliche Intervention in die menschliche Natur von Detlef, oder Ralf, oder sogar von Fred, wie wird Gott das tun? Es wird ein göttlicher Eingriff sein, wie wir gelesen haben. Wir werden sehen in zunehmendem Maße Herrlichkeit und Tugend von diesem Mann. Und es wird unsere Natur verändern. Und so hier ein göttlicher Eingriff in der menschlichen Natur, hier in der Beschaffenheit unserer Welt. Und da die Welt und alle ihre Werke vergänglich sind. Ich schrieb etwa 7 Briefe gestern an meine ungläubigen Freunde, die ich einlade zu meinen Vorträgen. Und bei allen Briefen schrieb ich, ja, wir sind hier angekommen nach dem Hochwasserkatastrophe. Es war eh nicht so arg, aber oh, wie klein und zerbrechlich ist das Machwerk der Menschen. Weißt du, eines Tages wird jedes Rembrandt, die Sixtinische Kapelle, Peters Dom, der gebaut war von dem Schweiß von katholischen Sklaven, die ihr Geld geopfert haben, um die Oma aus dem Fegefeuer zu bringen, all das wird aufgehen. Alles, was gebaut war, in Hinblick auf diese Welt. Aber Brüder, alles, was hier gemacht war, im Hinblick auf das ewige Reich, das bleibt. Und er sagt, da diese ganze Schöpfung beiseite geschoben wird, das wird gewaltig sein, die Grundelemente, das wird, stell dir vor, etwa so viel Plutonium. Das ist Feuerwerk, oder? Wenn das richtig in richtiger Geschwindigkeit zusammenprallt, oder? Überleg mal, Planet Erde. Oh, das ist Sprengstoff. Das ist klar. Wenn du siehst einmal vor, wie vor ein paar Jahren ist ein Stern in der Magellan, wie heißt Magellan, diese weltreisende Wolke, ist eine aufgegangen in 87. Und diese Explosion war für ein paar Minuten, hat mehr Energie losgelassen als das ganze Universum in ein paar Minuten. So groß war diese Explosion. Eines Tages wird das Ganze. Und wie lebst du? Lebst du im Hinblick darauf, dass das alles vergeht? Und es gibt einen neuen Himmel. Es gibt eine neue Welt. Und da wird Gerechtigkeit sich häuslich einrichten. Nicht einmal im tausendjährigen Reich ist Gerechtigkeit häuslich eingerichtet. Gerechtigkeit sitzt auf einem Thron in Jerusalem. Und Gerechtigkeit wird ihren Willen ausführen auf dieser Erde. Und man wird sehen, was passiert. Dieser große Fest von erlesenen Weinen von Jesaja 35, das Jesus vorgeschaltet hat mit der Brotvermehrung. Wenn Gott selbst, wenn die Natur in den Händen des Menschensohnes ist, wirst du sehen auf dieser Erde, was aus 5 Brote und 2 Fische werden kann. Aber Gerechtigkeit wohnt lange nicht hier. Aber um dessen Willen, um des Willen des neuen Himmels und der neuen Erde, wird diese ganze Erde und Himmel weggeschafft werden. Und dann wird eine Stätte sein, eine geziemende Stätte, wo Gerechtigkeit wohnen kann in aller Ewigkeit. Und Brüder, wie sollen wir denn leben? Wie sollen wir denn wandern? Wir wissen das doch. Und es ist sicher. So sicher wie der Boden unter deinen Füßen, noch sicherer. Und er sagt, Gottes Beitrag. Gott hat uns Verheißung für neue Himmel und neue Erde gegeben. Von dem Tag Gottes. Jetzt ist der Tag des Menschen. Der Mensch kommt zum Zug. Gell? Und bald kommt der Herr zum Zug. Und dann eines Tages wird der Herr selbst alle Macht seinem Vater übergeben, auf das Gott alles in allem ist. Der Tag Gottes kommt. Und so sollen wir fleißig sein in der Erwartung dieser Dinge. Ein heiliger, gottseliger Wandel im Hinblick auf den Tag der Ewigkeit. Ist das nicht interessant? Der letzte Buch im Buch. Petrus will nicht, dass du vergisst, was sein Thema ist. Wie kannst du leben für diese Welt und für die Lüste dieser Welt? Wie kannst du dich beeinflussen lassen von einem Irrlehrer, der dir etwas verspricht, was nur einen schlechten Nachgeschmack in deinem Mund lässt? Diese Welt vergeht. Und der Tag Gottes, der Tag der Ewigkeit, der neue Himmel und die neue Erde kommt. Ich glaube, das wäre ungefähr, was Petrus im Sinn hatte.